custom is, as such, not contained in any specific legal document. Both in domestic law and in international law, custom floats in the air, as it were. It is there, but it is nowhere. We say it exists, but how do we know it exists when it is not the result of the exchange of agreements over a written text?
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik Tuchtfeld und moderiere heute mit Isabel Liszewski die Sendung.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin auch mal wieder in der Moderation dabei. In einer Folge, in der wir uns nach fast 2,5 Jahren Podcast dann auch mal mit den Basics beschäftigen, mit der Frage, was ist Völkerrecht und was sind eigentlich die Rechtsquellen des Völkerrechts. Da fällt ja bekanntlich der erste Blick immer in Artikel 38 IGH-Statut. Und im letzten Monat haben wir uns mit Artikel 38 Litera A beschäftigt, dem Völkervertragsrecht. Und heute gehen wir 1 bis 2 Buchstaben weiter und schauen uns das Völkergewohnheitsrecht an und werfen noch einen kurzen Blick auf die allgemeinen Prinzipien.
Ganz genau. Im Grundlagenteil, den wir gleich als erstes hören, hast du, Isabel, über die Macht der Gewohnheit gesprochen, die wir auch persönlich alle ganz gut kennen, und wie sich die Nordseeküste für alle Zeiten einen Eintrag in die Völkerrechtslehrbücher verschafft hat. Danach hören wir noch ein Interview mit Professor Nils Petersen, das ich geführt habe. Der hat sich ausführlich damit beschäftigt, warum der IGH Völkergewohnheitsrecht eigentlich in manchen Fällen annimmt und welche Faktoren, welche richterliche Motivation dahinter im Einzelfall stecken könnte.
Für viele von uns ist unser Alltagsleben ziemlich stark von unseren guten und schlechten Angewohnheiten durchstrukturiert. Nicht umsonst spricht man von der Macht der Gewohnheit. Da können wir fast froh sein, dass wir Menschen sind und keine Staaten. Sonst würden am Ende unsere Angewohnheiten, Sachen Handykonsum, Essverhalten oder Schlafrhythmus, nicht nur eben Angewohnheiten, sondern gar Gewohnheitsrecht werden. Das Völkergewohnheitsrecht gehört zu den wichtigen Quellen des Völkerrechts neben dem Völkervertragsrecht. Anders als das Völkervertragsrecht, bei dem die Staaten ja ausdrücklich durch ihre Unterschrift, durch eine Ratifizierung ihre Zustimmung dazu erteilen, rechtlich an einen bestimmten Grundsatz oder was etwas Ähnliches gebunden zu sein, sucht man beim Völkergewohnheitsrecht nach Anhaltspunkten dafür, dass Staaten implizit, unausgesprochen, einen bestimmten Rechtssatz anerkannt haben als solchen. Dazu müssen nur 2 Elemente feststehen. Es muss die Staatenpraxis oder auch Übung gegeben sein und Opinio Juris. Aber diese 2 Elemente in freier Wildbahn festzustellen, ist schon wesentlich leichter gesagt als getan. Im North Sea Continental Shelf Case des IGH ging es beispielsweise darum, eine gewohnheitsrechtliche Regel dafür zu finden, wie der Festlandsockel in der Nordsee zwischen Dänemark, den Niederlanden und Deutschland aufgeteilt werden sollte. Dänemark und die Niederlande beriefen sich auf ein bestimmtes Prinzip, das ihnen zugutekommen sollte und das in einer Konvention auch niedergelegt war, an der Deutschland aber nicht beteiligt war, sodass eben dieses Prinzip allenfalls gewohnheitsrechtlich hier zum Zuge kommen konnte. Der IGH fand aber zum einen, dass unabhängig von dieser Konvention keine ausreichende Staatenpraxis vorlag, also zu wenige Staaten insgesamt bisher dieses Prinzip oder diese Methode, die von Dänemark und den Niederlanden favorisiert wurde, angewandt hätten. Einige der Fälle, auf die sich Dänemark und die Länder beispielsweise berufen konnten, haben tatsächlich einen ganz anderen Fall betroffen, in dem beispielsweise Flüsse und nicht der Festlandsockel dort verteilt werden sollte. Sie waren also nicht vergleichbar und bildeten deshalb nicht keine relevante Staatenpraxis. Auch sah diese Konvention, auf die sich Dänemark und die Niederländer beriefen, die Möglichkeit vor, gerade von den Artikeln, die sich mit dieser Methode der Festlandsockelverteilung beschäftigten, abzuweichen. Staaten konnten hinterlegen, dass sie nicht diese Methode anwenden sollten. Und das sprach aus Sicht des IGH verständlicherweise stark dagegen, dass in dieser Konvention bereits davor bestehendes Völkergewohnheitsrecht lediglich kodifiziert werden sollte, denn dann hätte man ja nicht die Möglichkeit geschaffen, davon abzuweichen. Auch konnte die Konvention zu diesem Zeitpunkt nicht besonders viele Mitglieder vorweisen. Schwierig wurde es erst recht bei der Frage, ob Opinio Juris vorlag. Ob also die Staaten diese Dinge, die sie tun, irgendwie so tun oder aus einer Rechtsüberzeugung heraus. Das Problem dabei ist generell natürlich, dass Staaten viele Gründe für ihr Verhalten haben können. rein wirtschaftliche zum Beispiel oder rein politische oder Praktikabilität oder beispielsweise im diplomatischen Verkehr die reine Höflichkeit oder die reine Tradition. Und sie äußern sich relativ selten dazu, was ihre Beweggründe sind. Anhaltspunkte dafür, dass Staaten etwas aus einer rechtlichen Überzeugung heraus tun, findet man etwa dann, wenn es um Äußerungen von Staaten geht, wenn diese beispielsweise in einem tatsächlich rechtlichen Kontext stattgefunden haben, also etwa in einem Gerichtsverfahren oder im Rahmen von einer Gesetzgebung oder ähnlichem. Und dieses Problem sah der EuGH auch in unserem Festlandsockelfall letztendlich. Es sprach vieles dafür, dass die meisten Staaten, die dieses Prinzip schon angewendet hatten, es deswegen verwendeten, weil es in den jeweiligen einzelnen Fällen praktisch sinnvoll war. Nicht jedoch, weil sie sich rechtlich hierzu verpflichtet fühlten. So oder so mussten die Intentionen dieser Staaten mangels irgendwelcher sonstiger Anhaltspunkte völlig spekulativ bleiben. Es gab gar keinen Hinweis dazu, dass die Motivation dieser Staaten in irgendeiner Weise rechtlich war. Und so war es Ansicht des EuGH, das von Niederlanden und Dänemark favorisierte Prinzip der Festlandsockelverteilung nicht Völkergewohnheitsrecht. Das Völkergewohnheitsrecht ist also in seiner Herleitung und in seiner Entstehung eine etwas schwerfällige Materie. Aber so ist das eben auch mit Gewohnheitstieren. Zum Völkergewohnheitsrecht wurde natürlich schon richtig viel Dogmatik betrieben. Aber wie in so vielen Rechtsbereichen noch verhältnismäßig wenig empirisch geforscht. Und um uns im Podcast mal nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch neue Einblicke zu ermöglichen, habe ich Erik da zu diesem Thema mit meinem Doktorvater und ehemaligen Chef Nils Petersen in Verbindung gesetzt.
Ich freue mich sehr, dass heute Professor Dr. Nils Petersen bei uns im Podcast ist. Herr Professor Petersen ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht sowie empirische Rechtsforschung an der Universität Münster und hat unter anderem die Forschungsschwerpunkte internationale Menschenrechte und nationale Grundrechte, Verfassungsvergleichung und Verfassungstheorie sowie ökonomische Analyse des Rechts. Herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön, Herr Tuchtfeld.
Wir werden heute über Völkergewohnheitsrecht sprechen. In Artikel 38 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs heißt es ja, der Gerichtshof, dessen Aufgabe es ist, die ihm unterbreiteten Streitigkeiten nach Völkerrecht zu entscheiden, wendet an, und dann Ziffer B, das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkannten Übung. Es gibt darüber hinaus dann auch unter Buchstabe C die allgemeinen von den Kulturstaaten anerkannten Rechtsgrundsätze, also vielleicht werden wir auch darüber gleich noch ein wenig sprechen. Bevor wir anfangen, ganz tief in das Völkergewohnheitsrecht einzutauchen, was wir die nächsten 15 bis 20 Minuten machen werden, würde mich noch interessieren, Herr Professor Petersen, Sie haben einen Lehrstuhl für empirische Rechtsforschung. Können Sie mir beschreiben, was Sie da genau machen? Was zeichnet die empirische Rechtsforschung aus?
Das ist eine gute Frage. Ich bin zur empirischen Rechtsforschung gekommen, gewissermaßen über meine Dissertation, wo ich mich mit Demokratie im Völkerrecht beschäftigt habe und mir da verschiedene empirische Fragen gewissermaßen als Vorfragen zu der normativen Frage, die mich eigentlich interessiert hat, gestellt habe. Und habe dann versucht, mich während meiner Postdoc-Phase stärker in die empirische Methodik einzuarbeiten. Und da gibt es eigentlich ganz verschiedene Anwendungsfelder für die empirische Rechtsforschung. Also das heißt, es sind alles empirische Fragen, die Juristen interessieren könnten. Und das können Fragen sein, die Vorfragen sind zu normativen Fragen. Also wenn ich bestimmte normative Lösungen vorschlage, ob die empirischen Voraussetzungen dafür überhaupt vorliegen. Oder wenn ich eine teleologische Interpretation beispielsweise mache, welche Art der Interpretation diesem Ziel am ehesten gerecht wird. Auch das kann teilweise mit empirischen Fragen zusammenhängen. Aber es können auch Fragen sein, wo wir auf das Recht als aus der Beobachterperspektive blicken. Also eine Frage, die mich beispielsweise umtreibt, ist die nach der Effektivität von Grundrechten oder von Menschenrechten. Da gibt es einige Forschungen zu, die so ein bisschen die Effektivität von Grundrechten oder Menschenrechten in Abrede stellt. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns auch als Juristen stellen müssen, selbst wenn wir in erster Linie damit beschäftigt sind, diese zu interpretieren, ob das denn überhaupt einen Unterschied macht in der tatsächlichen Welt, dass wir Menschenrechtsverträge haben oder Grundrechte in Verfassungen haben. Und das können wir mit unserem juristischen Methodeninstrumentarium nicht wirklich beantworten. Und dafür nimmt man dann eben Anleihen bei den Sozialwissenschaften, benutzt deren Methoden, um solche Fragen, empirischen Fragen, die Juristen interessieren könnten, zu beantworten. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich hoffe, dass das zumindest einen guten Überblick gibt darüber, was man machen kann in diesem Feld.
Das war auf jeden Fall mein Eindruck. Wir konkretisieren das jetzt ja auch noch weiter, denn Anlass und Grundlage für dieses Gespräch ist ein Artikel, den wir auch in den Shownotes verlinken. Ein Artikel, den Sie verfasst haben, in dem Sie IGH-Entscheidungen empirisch untersucht haben. Sie haben sich alle Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs angeschaut, die das Vorliegen von Gewohnheitsrecht angenommen haben. Insgesamt 48 Entscheidungen. Vielleicht können Sie kurz etwas zur Methodik sagen. Insbesondere haben Sie ja nur die Entscheidungen genauer untersucht, die Gewohnheitsrecht angenommen haben. Warum nicht auch die Entscheidungen des IGHs, in denen er Gewohnheitsrecht geprüft hat, es aber abgelehnt hat?
Gute Frage. Ich glaube, weil, ich meine, es gibt immer konzeptionelle und pragmatische Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Ich glaube, konzeptionell hat in erster Linie eine Rolle gespielt, dass die Begründungslast bei der Annahme von Gewohnheitsrecht deutlich größer ist als bei der Ablehnung von Gewohnheitsrecht. Also ich kann einfacher ablehnen, dass ein gewohnheitsrechtlicher Grundsatz nicht besteht, als dass ich es annehmen kann. Das war zumindest meine Vermutung, und ich halte das immer noch für plausibel, sodass dieses Puzzle der einheitlichen Staatenpraxis ist ja schon eine relativ hohe Hürde, die da besteht. Also das kann ich relativ einfach ablehnen, aber nur schwierig annehmen. Pragmatisch ist natürlich die Frage, wenn ich jede Ablehnung von Gewohnheitsrecht auch untersuche, ist die Frage, wo zieht man dann die Grenze? Was ist überhaupt eine Diskussion von Völkergewohnheitsrecht noch, die der IGH annimmt? Das ist schon schwierig bei der Annahme, das zu sehen, weil der IGH das nicht immer explizit macht, aber ich musste quasi durch alle Entscheidungen des IGH durchgehen, mir die alle ansehen und dann Stellen identifizieren, wo der IGH jetzt gerade Völkergewohnheitsrecht diskutiert, und das und da auch die Ablehnung von Völkergewohnheitsrecht zu diskutieren, das hätte wahrscheinlich nochmal konzeptionelle Probleme bei der Grenzziehung verursacht, die noch größer sind, glaube ich, als bei der Annahme von Völkergewohnheitsrecht. Deswegen habe ich mich auf die Annahme von Völkergewohnheitsrecht konzentriert.
Die Grundannahme Ihrer Studie ist ja, dass Normen nicht alleine über das Ergebnis der Rechtsfindung entscheiden. Also es noch andere Faktoren gibt, eine Art bestimmte Motivation der beteiligten Richterinnen und Richter. Man hat da oft im Kopf, jetzt gerade in der verfassungsrechtlichen Debatte, wenn man über den US Supreme Court spricht, dann geht es natürlich sehr viel um die politische Ausrichtung. Was könnten das bei internationalen Gerichten bzw. internationalen Richterinnen und Richtern sein für andere Faktoren, die eine Rolle spielen?
Also zunächst einmal, ich möchte nicht sagen, dass Recht keine Rolle spielt, sondern Recht gibt Interpretationsspielräume, und da müssen Richter irgendwie ausfüllen. Und da spielen, glaube ich, auch andere Faktoren als immer nur das beste Argument eine Rolle, und das muss nicht explizit der Fall sein, aber implizit. In der Literatur werden da verschiedene Faktoren diskutiert. Politische Ideologie kann durchaus auch im Völkerrecht mal eine Rolle spielen, vielleicht nicht so sehr in dem Rechts-Links-Schema, aber ich habe bestimmte Werte und Überzeugungen, weiß beispielsweise, dass ich mich für eine starke Rolle von Menschenrechten einsetze oder doch eher den Staat im Vordergrund sehe. Also das sind Sachen, die Richter auch beeinflussen können. Ein zweiter Punkt, der diskutiert wird in der Literatur, und da ist die empirische Evidenz ein wenig unklar, also gibt es unterschiedliche Studien zu, ist, ob die Bevorzugung des Heimatstaates eine Rolle spielt oder zumindest von Staaten, die politisch, ideologisch ähnlich sind wie der Heimatstaat, also dass, keine Ahnung, ein westeuropäischer Richter jetzt, wenn ein Fall über einen westeuropäischen Staat entschieden wird, dann eher zugunsten dieses westeuropäischen Staates entscheidet. Und das dritte sind strategische Erwägungen. Und das ist, glaube ich, nicht nur bei internationalen, sondern auch bei nationalen Verfassungsgerichten der Fall. Bei internationalen Gerichten steht das vielleicht nochmal stärker im Vordergrund, weil Gerichte, also zumindest nationale Obergerichte und internationale Gerichte, ihre Entscheidungen nicht selbst durchsetzen können. Das heißt, sie sind auf die Durchsetzung, auf die Akzeptanz der dieser Entscheidung formal eigentlich unterworfenen Staaten oder Akteure angewiesen. Aber sie müssen trotzdem in der Entscheidung um diese Akzeptanz werben. Und das geht nicht nur durch Begründung, sondern wohl auch dadurch, dass ich die Entscheidung in einer bestimmten Richtung treffe. Ich glaube auch durch Begründung, aber ich glaube auch durch das Ergebnis der Entscheidung. Und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die eine Rolle spielen bei diesen Entscheidungen in unterschiedlichen Schwerpunkten und wahrscheinlich auch situationsabhängig. Und in dem Aufsatz hat mich jetzt vor allem diese strategische Dimension beschäftigt, also die Frage, inwieweit der IGH oder inwieweit man da eine institutionell strategische Rolle von Richtern sieht bei der Identifizierung von Völkergewohnheitsrecht.
Und dabei haben Sie sich ja die verschiedenen Argumente angeschaut, die Gerichte verwenden, um Gewohnheitsrecht dann festzustellen. Wir wissen das ja alle aus den Völkerrechtslehrbüchern. Es muss für Recht anerkannt sein, also man braucht eine Opinio Juris und man braucht die Übung, also die Staatenpraxis. Das lernt jede und jeder von uns in der Völkerrechtsvorlesung. Hatten Sie den Eindruck, dass diese beiden Elemente gleichermaßen wichtig sind in der Praxis des Internationalen Gerichtshofs?
Das ist einer der Punkte, der die empirische Analyse, glaube ich, ganz gut herausstellt. Ich bin nicht der Erste, der das schreibt, aber ich glaube, dadurch, dass man das mal quantifiziert, wird das, glaube ich, ganz gut klar, ist, dass die Übung und Opinio Juris eigentlich, obwohl der IGH in seinen Definitionen immer wieder darauf beharrt, aber eigentlich in der Analyse eine relativ geringe Rolle spielt. Also was man als Übung findet, ist die sogenannte Paper Practice. Das heißt also, die Verträge oder Resolutionen der UN-Generalversammlung, die kommen durchaus vor in der Analyse. Aber wenn man ansonsten, also wenn man davon absieht, spielt die Staatenpraxis eine relativ geringe Rolle. Sie spielt eine Rolle, wenn der IGH Gewohnheitsrecht ablehnt. Also ich habe das nicht systematisch untersucht, das haben wir am Anfang schon angesprochen, sondern nur beispielhaft. Aber da findet man teilweise Fälle, wo der IGH das ausführlicher diskutiert und dann am Ende zu dem Ergebnis kommt, das reicht nicht aus, um eine völkergewohnheitsrechtliche Norm zu begründen. Aber ansonsten findet man allenfalls einen generellen Verweis auf die Praxis. Also die Staatenpraxis habe gezeigt, ohne dass der IGH dann konkrete Hinweise bringt, welche Staatenpraxis er denn jetzt meint oder Beispiele benennt oder Ähnliches. Also das heißt, außerhalb der Paper Practice spielt das nur eine sehr geringe Rolle.
Sie haben die Verträge ja gerade schon angesprochen. Können Sie das noch kurz detaillierter aufschließen? Weil grundsätzlich, wenn ein Vertrag zwischen denen ja zum Beispiel am Streit beteiligten Parteien vorliegt, dann braucht man ja nicht mehr aufs Völkergewohnheitsrecht zu rekurrieren.
Da haben Sie recht, wenn ein Vertrag anwendbar ist in diesem Rechtsstreit, dann kann der IGH natürlich unmittelbar auf den Vertrag zurückgreifen. Aber manchmal sind Verträge nicht anwendbar. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder Gründe, die in der Jurisdiktion des Gerichtshofs liegen. Denken Sie an den Nicaragua-Fall, wo die USA und Nicaragua zwar Partei der UN-Charta waren, aber aufgrund eines Vorbehalts der USA die UN-Charta eben im konkreten Fall nicht anwendbar war. Und da hat der IGH dann die UN-Charta herangezogen, um Völkergewohnheitsrecht daraus abzuleiten. Teilweise ist es so, dass der Vertrag vielleicht von beiden Parteien unterzeichnet oder ratifiziert worden ist, aber der Vertrag noch nicht galt, als der Streitfall entstand. Und auch da sagt der IGH dann oft, naja gut, vorher konnte man davon ausgehen, dass es sich schon um Völkergewohnheitsrecht handelt. Oder man hat Verträge, die so Metaprinzipien regeln, wie die Wiener Vertragsrechtskonvention beispielsweise, wo es um die Auslegung von internationalen Verträgen geht. Das muss man irgendwie machen. Das ist jetzt auch nicht per se in dem Interesse von einer oder der anderen Partei, dass man diese Regeln so festlegt. Und da hat man zumindest irgendwie einen salienten Fokuspunkt als den Vertrag. Und da leitet der EuGH dann auch gerne völkergewohnheitsrechtliche Normen daraus ab. Wo er vorsichtiger ist, ist, wenn wir Verträge haben, die Interessen der Staaten hier aber für den Konfliktfall gegenläufig sind und ein Staat vielleicht einen Vertrag bewusst nicht nicht ratifiziert hat. Also denken wir an den North Sea Continental Shelf Fall, wo ja Deutschland die Continental Shelf Konvention damals nicht unterzeichnet hatte und der EuGH dann auch nicht Gewohnheitsrecht daraus abgeleitet hat, zumindest für diesen konkreten Streitfall. Also da ist der EuGH vorsichtig, dass er quasi versucht, Verträge auszudehnen über konkrete Fälle hinaus, wenn die Interessen der Staaten hier gegenläufig sind. Also zwei Staaten oder ein Staat hat einen Vertrag ratifiziert, der andere nicht, und jetzt versucht er diesen Vertrag gewissermaßen gegen den Willen des dritten Staates noch auszudehnen, mit einer Ausnahme. Und das sind so Verträge, die Werte zum Ausdruck bringen, denen man sich vernünftigerweise wohl kaum widersetzen kann, so wie das Folterverbot oder ähnliches. Also da würde der EuGH dann auch aus entsprechenden Verträgen wie der Antifolterkonvention dann auch Gewohnheitsrecht ableiten, selbst wenn der Staat die Antifolterkonvention nicht unterzeichnet, aber das müssen eben doch Fundamentalwerte sein, die grundsätzlich allgemein anerkannt sind und wo ein Staat wohl zumindest offen nicht sagen würde, dass er diesen Wert nicht anerkannt, selbst wenn er die Konvention nicht ratifiziert hat.
Beschäftigt sich der EuGH denn in solchen Fällen zum Beispiel mit abweichender Staatenpraxis? Gerade beim Folterverbot stellt man jetzt ja nun doch fest, dass es nach wie vor viele Staaten auf der Welt gibt, die foltern.
Das ist ein guter Punkt. Das tut er gerade nicht. Also gerade bei diesen wertebasierten Prinzipien, da haben wir ein Dilemma, das in der Literatur schon seit einiger Zeit beobachtet wird und zu diesem schönen Begriff des Modern Customary Law führte, dass wir gerade bei Menschenrechten, dass dort oft völkergewohnheitsrechtliche Prinzipien angenommen werden, obwohl diese Menschenrechte, Beispiel Folterverbot, doch regelmäßig verletzt werden von den Staaten. Dass wir also eine Diskrepanz haben zwischen der Staatenpraxis und dem festgestellten gewohnheitsrechtlichen Prinzip. Und da würde der EuGH dann in seiner Argumentation lediglich auf die Verträge abstellen. Mit der gegenläufigen Staatenpraxis beschäftigt er sich aber gar nicht explizit in seinen Entscheidungen. Und als Rechtfertigung könnte man wahrscheinlich anführen, dass man sagt, naja, nicht jede gegenläufige Staatenpraxis ist gleichzeitig auch ein Indiz gegen die Annahme einer völkergewohnheitsrechtlichen Norm. Auch eine völkergewohnheitsrechtliche Norm kann ja verletzt werden. Das ist dann einfach eine Verletzung dieser Norm. Und solange der Staat sich nicht explizit dagegen wendet und sagt, es gibt im Völkerrecht ein Recht zu foltern oder es gibt kein Folterverbot, was Staaten nicht machen, dann kann man das wahrscheinlich in dieser Form noch rechtfertigen, dass man da wirklich sind nur Verletzungen des völkergewohnheitsrechtlichen Prinzips, aber keine abweichende Staatenpraxis.
Sie haben ja eben gerade auch die, also in dem Beitrag davor, die abstrakten Metaregeln angesprochen, also zum Beispiel Regeln zu Vertragsinterpretation. Jetzt ist sowas wie Pacta sunt servanda, habe ich immer gelernt, auch ein klassisches Beispiel für die sogenannten allgemeinen von den Kulturstaaten anerkannten Rechtsgrundsätze, also Artikel 38 Litera C. Können Sie oder kann der EuGH zwischen diesen beiden Buchstaben unterscheiden in Artikel 38, also zwischen dem Völkergewohnheitsrecht und den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen auf der anderen Seite?
Der EuGH macht das nicht systematisch in seinen Entscheidungen. Der ist da oft unklar, ob er jetzt gerade Völkergewohnheitsrecht herleitet oder allgemeine Rechtsgrundsätze. Da macht, also manchmal sagt er, dass das General Principle of International Law ist oder erwähnt Customary International Law, aber oft sagt er dazu nicht, sondern leitet einfach diese Norm her, ohne das genauer zu qualifizieren. wenn man versucht, eine Unterscheidung zu treffen, also klassisch wird natürlich gesagt, das sind die Rechtsgrundsätze, die allen Rechtsordnungen, allen zivilisierten Rechtsordnungen, was immer das auch sein mag, zu eigen sind. Das heißt, man müsste eigentlich einen Rechtsvergleich machen, um diese Rechtsgrundsätze zu identifizieren. Auch das macht niemand, der sich damit näher beschäftigt. Das macht kein Gericht, das macht auch kein Autor, der in der Literatur versucht, solche Grundsätze herzuleiten, weil das einfach praktisch nicht leistbar ist. Und dann gibt's noch einen Aufsatz von Bruno Zimmer und Philip Alston Anfang der 1990er Jahre im Australian Yearbook of International Law, wo die beiden eben auf dieses Dilemma, was wir gerade angesprochen haben, also Menschenrechte werden zwar allgemein als normative Grundsätze und auch ungeschriebene normative Grundsätze im Völkerrecht angesehen, aber oft werden die nicht ausreichend durch Staatenpraxis unterstützt. Und deren Vorschlag ist, wir sehen die nicht als Völkergewohnheitsrechte an, dafür reicht die Staatenpraxis nicht aus, sondern auch als allgemeine Rechtsgrundsätze. Und die Frage, wie grenzt man das jetzt vom Völkergewohnheitsrecht ab, kann man wohl am ehesten so machen, dass man sagt, okay, wir haben wertebasierte Normen und die sind dann eher allgemeine Rechtsgrundsätze und verhaltensbasierte Normen und die sind dann eher Völkergewohnheitsrecht, weil Völkergewohnheitsrecht natürlich mit der Staatenpraxis eher auf Verhalten abzielt. Aber das ist ein Vorschlag in der Diskussion und da ist sehr viel im Fluss. Also ich glaube, dass so eine trennscharfe Unterscheidung zwischen diesen beiden Grundsätzen nicht einfach möglich ist.
Ich hoffe, dass das alle Studierenden für ihre mündliche Prüfung im Völkerrecht im Schwerpunktbereich mitnehmen können, auf jeden Fall als Hinweis. Wir werden den Artikel natürlich von Bruno Zimmer auch in den Shownotes verlinken. Sie haben ein Problem noch in Ihrem Aufsatz aufgeworfen, was ich sehr spannend finde, nämlich die Frage, wessen Praxis, Staatenpraxis und juristische Überzeugung, Rechtsüberzeugung sich der IGH eigentlich anschaut. Wenn er ja eine abstrakte allgemeine Regel des Völkergewohnheitsrechts, die erstmal, wenn sie universell ist, für alle Staaten gelten müsste, anschaut. Nämlich nur die Praxis der Streitparteien oder deren Rechtsüberzeugung. Warum könnte das problematisch sein?
Also ich meine, problematisch ist natürlich immer dann, weil der IGH in erster Linie natürlich den konkreten Streit entscheidet und da rührt das auch her. Also er möchte, dass es einfacher zu handhaben, dass man sagt, okay, diese beiden Streitparteien haben sich auf diese Normen geeinigt durch Praxis und Opinio Juris. Und deswegen haben wir hier, geht es um die Entscheidung dieses konkreten Falls. Und wenn die beiden Parteien dieser Norm zugestimmt haben, dann ist das eine gute Grundlage für die Entscheidung dieses Falls. Das Problem rührt daher, dass der IGH natürlich oder Entscheidung des IGH noch eine zweite Dimension haben. Und das ist die Schaffung von Recht, zwar nicht im Sinne eines Präzedenzfallsystems, das haben wir im internationalen Recht ja nicht. Das heißt, die Entscheidungen des IGH gelten nur inter partes und nicht erga omnes, aber de facto haben die Entscheidungen natürlich eine große Präzedenzwirkung. Und der IGH bezieht sich auch auf seine eigenen früheren Entscheidungen als Präzedenzfall. Und problematisch ist natürlich dann insbesondere dann, wenn er ursprünglich eine Norm begründet hat, gerade auch aus diesem bilateralen Verhältnis der beiden Streitparteien und dann 15 Jahre später sagt, naja, wie wir schon damals in dieser Entscheidung entschieden haben, gibt es dieses und dieses Rechtsprinzip, dass das damals natürlich dann eher eine bilaterale Basis hat. Das fällt dann in der späteren Entscheidung eher unter den Tisch. Aber das kann man durchaus sehen, dass der IGH sich teilweise auf Präzedenzfälle bezieht, dass er dann das aber durchaus aus, also die Geltung dieser Präzedenzfälle dann durchaus ausweitet in späteren Entscheidungen und das nicht immer explizit anspricht in seinen Rechtfertigungen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass der IGH sich eher passiv verhält bei der Feststellung von Völkergewohnheitsrecht, also nur in den Bereich geht, in dem völlig unumstritten ist, das müsste eine völkergewohnheitsrechtliche Norm sein, oder eher aktivistischer versucht auch neue Normen damit zu schaffen und zu begründen, die dann neue Rechte und Pflichten für Staaten begründen würden?
Mein Eindruck ist, dass der IGH durchaus eher ein vorsichtiges Gericht ist. Das hängt damit zusammen, dass er auf die Akzeptanz der Staaten angewiesen ist, Also sogar sehr konkret, weil Staaten natürlich ihre Unterwerfungserklärung unter die Jurisdiktion des IGH zurückziehen können, was ja auch in der Vergangenheit schon geschehen ist, Beispiel USA, Beispiel Frankreich. Und insofern ist er da immer recht vorsichtig und nimmt selten aktivistisch Prinzipien an, von denen in der Literatur umstritten ist, ob es die gibt oder das heißt nicht, dass er vollkommen auf absoluten Konsens setzt, aber er ist doch eher vorsichtig, wenn es um die Annahme neuen Völkergewohnheitsrechts geht.
Das war sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Peters.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Tuchfeld.
Also ich habe jetzt aus dem Interview auch wieder den Eindruck gewonnen, dass das Völkergewohnheitsrecht wirklich eher eine konservierende Völkerrechtsquelle ist. Denn man schaut da ja quasi nach hinten, um dann nach vorne hin sozusagen zu bestimmen, wie es weitergeht.
Ja, das stimmt mit Sicherheit. Das beruht, Professor Petersen sagt das ja auch, ziemlich sicher wahrscheinlich auch auf der Rolle des Gerichts. Das hat eben sehr schwache Durchsetzungsmechanismen, nochmal deutlich schwächer, auch was seine Legitimität angeht, als es bei nationalen Gerichten der Fall ist. Es ist einfach darauf angewiesen, dass die Streitparteien kooperieren und dann macht man wohl besser keine Experimente. Aber was ja durchaus ganz interessant ist, im Hinblick weniger auf die Streitparteien, aber auf die Völkerrechtsgemeinschaft, dass man sich anschaut, dass das Gericht sich anschaut, was die Streitparteien für Recht halten, was deren Opinio Juris ist, dann Völkergewohnheitsrecht feststellt, das aber de facto erga omnes Verpflichtung, also für die gesamte Völkerrechtsgemeinschaft hat.
Ja, es ist echt immer wieder spannend, sich selbst mit diesen Basics zu beschäftigen. Aber damit haben wir jetzt quasi in zwei Folgen, in einer quasi spontanen Miniserie, die wichtigen Völkerrechtsquellen des Artikel 38 IGH-Statut auch schon abgedeckt. Übrig blieben noch Buchstabe D, das sind unter anderem die Lehren der anerkanntesten VölkerrechtswissenschaftlerInnen. Die sind im eigentlichen Sinne aber keine Rechtsquellen des Völkerrechts, sondern die kann man besser als sogenannte Rechtserkenntnisquellen verstehen. Und zu Quellen außerhalb von Artikel 38, die es ja möglicherweise auch gibt, insbesondere zur Rolle von Soft Law, müssen wir dann nochmal in näherer Zukunft eine separate Folge machen, glaube ich.
Und damit sind wir einmal mehr am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare auf Social Media oder über unsere Mailadresse podcast@völkerrechtsblog.org. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.